NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Streit in der SPD um die richtige Strategie vor den Koalitionsverhandlungen mit CDU-CSU. 70 Jahre Kultusministerkonferenz. Warum gibt es in Deutschlands Schulen so viele Defizite? Die EU-Kommission will gegen Fake News vorgehen, Streiks in Griechenland gegen Arbeitsmarktreformen, kommt das Produktionsaus für den Superflieger A380 und die afrikanische Schweinepest lässt sich nicht mehr aufhalten. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. In der SPD herrscht, vorsichtig gesagt, große Unruhe über das Für und Wider einer dritten Auflage der Großen Koalition mit CDU und CSU. Die Stimmung des Tages fasst Jörg Seiselberg zusammen.
Funkdisziplin hatte Niedersachsens Ministerpräsident Weil vor den Sondierungsverhandlungen eingefordert, auch von den eigenen Leuten. Damit ist es vorbei, seit die Ergebnisse auf dem Tisch liegen. In der SPD geht es munter durcheinander. Fraktionschefin Andrea Nahles rauft sich die Haare und bittet ihre Genossen, das Sondierungsresultat nicht schlecht zu reden. Bei vielen Linken stößt dieser Appell auf taube Ohren. Juso-Chef Kevin Kühnert setzt seine No-GroKo-Tour durch Deutschland fort. Und auch die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis senkt mit Blick auf die Sondierungsbeschlüsse den Daumen und kritisiert:
Es gibt keinen generellen Politikwechsel. Wir können es nicht hinbekommen, mit diesem Ergebnis die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammenzuführen. Wir haben keine Antwort auf das drängende Problem der Altersarmut. Und auch beim Thema atypische Beschäftigung ist dabei nichts rausgekommen.
Kritik kommt aber nicht nur von hartgesottenen Parteilinken. Auch einige Spitzengenossen aus dem Sondierungsteam gehen auf Distanz zu den erzielten Ergebnissen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bringt mögliche Nachbesserungen ins Gespräch, genauso wie der schleswig-holsteinische SPD-Chef Ralf Stegner. Unter anderem bei den Themen Bürgerversicherung und bei den befristeten Arbeitsverträgen. Die GroKo-Gegner aber machen deutlich, dass sie sich mit Versprechen auf Korrekturen nicht umgarnen lassen. Hilde Mattheis warnt im ZDF sogar:
Ich glaube, dass es gar nicht hilft, wenn wir mit einem Hin und Her, wo sollen die Sondierungsergebnisse noch nachgebessert werden, in der Öffentlichkeit dastehen, sondern unser Thema ist, wir wollen die Delegierten überzeugen, Nein zur Großen Koalition zu sagen.
Die SPD habe zahlreiche Erfolge in den Sondierungen erzielt, kontert Fraktionschefin Nahles. Und auch Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider betont, in dem Ergebnispapier finde sich aus sozialdemokratischer Sicht kaum Negatives. Nun müsse man sich entscheiden, so Schneider.
Jetzt geht es darum, gibt es in Deutschland eine Regierung oder gibt es keine? Und ich finde, damit kann man eine Regierung bilden.
Heute und in den nächsten Tagen will die Parteiführung intensiv an der Basis für die Sondierungsergebnisse werben. SPD-Chef Schulz und die Fraktion Vorsitzende Nahles werden heute Abend in Dortmund und morgen in Düsseldorf versuchen, die als besonders störrisch geltenden Delegierten aus Nordrhein-Westfalen zu überzeugen. Schneider ist für den Parteitag am Wochenende optimistisch.
Die SPD ist eine verantwortungsbewusste Partei und deswegen glaube ich und bin auch fest davon überzeugt, dass es Sonntag reicht.
Aus der Union wird die Unzufriedenheit in Teilen der SPD noch befeuert durch Äußerungen wie die von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, der von einem Zwergenaufstand in der Sozialdemokratie gesprochen hatte. In der Sache machte CSU-Generalsekretär Scheuer heute erneut klar, dass seine Partei nicht bereit ist, das in den Sondierungen erreichte Einigungspaket noch einmal aufzuschnüren.
Wenn jetzt die SPD jetzt nach Tagen des Überlegens daherkommt, nachzubessern, dann muss ich sagen, dann sind wir als Union die falschen Ansprechpartner, weil wir stehen zu diesem Ergebnis der Sondierung. Das ist die Basis für die Koalitionsverhandlungen.
Giftige Kritik Richtung SPD kommt auch von der Opposition. Das Sondierungsergebnis sei traurig, so linken Fraktionschefin Wagenknecht. Unter diesen Bedingungen eine erneute große Koalition einzugehen, würde für die SPD bedeuten, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln.
Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz trifft zur Stunde die 72 Delegierten des SPD-Landesverbandes Westfalen in Dortmund. Sie wollen im Laufe des Abends über ihre Haltung zum Sondierungspapier über die neue Große Koalition abstimmen. Landesparteichef Michael Groschek hat bereits Hoffnungen auf Nachbesserungen gedämpft. In Dortmund ist mein Kollege Michael Westerhoff. Wie war denn die Stimmung der Delegierten zum Auftakt?
Naja, die war relativ eindeutig. Ich habe lange gesucht, bis ich jemanden gefunden habe, der jubelnd für die Große Koalition sich ausgesprochen hat. Die meisten waren doch dagegen.
Nach dem Sondierungspapier, das hat mich nicht überzeugt. Es fehlen auch die sozialdemokratischen Leuchtturmprojekte, die ich mir auch gerne erhofft hätte.
Nach den Ankündigungen jetzt der Union sieht es ein bisschen schlechter aus, weil wenn keine Nachverhandlungen, also keine Konkretisierung etc. möglich sind, ja, dann müssen sie dann mit dem entsprechenden Ergebnis rechnen.
Und das nächste ist, dass dieses Papier aus meiner Sicht nicht ausreichend Inhalte bietet, um die einen Politikwechsel herbeiführen könnten, den der Bürger wollte. Und man wollte, glaube ich, kein Weiter-so. Dieses Papier ist aber im weitesten Sinne ein Weiter-so.
Da ist eine Menge für Arbeitnehmer drin. Das wäre mit Jamaika nicht durchsetzbar gewesen. Und das wird die SPD in der Opposition nicht umsetzen können, sondern nur in der Regierung. Und deshalb, finde ich, muss man sich damit auseinandersetzen.
Aber diesen einen Befürworter, da habe ich wirklich lange gebraucht, um den zu finden.
Gibt es denn einzelne Protagonisten für das Nein, wie etwa den Abgeordneten Marco Bülow?
Ja, Marco Bülow ist in Berlin im Bundestag, da ist Sitzungswoche, deswegen war der nicht da. Aber es gibt Vertreter von den Jusos, die hier ganz klar Nein gesagt haben, aber auch viele, so der Parteivorsitzende aus Gelsenkirchen, der ganz klar gesagt hat, das bringt uns nichts, ihr schreibt da was Soziales rein, aber eigentlich ist das nicht sozial, das hilft uns bei unserer großen Arbeitslosigkeit nicht. Also die Stimmung war schon sehr eindeutig dagegen.
Martin Schulz kam ja in den Bundestag über Platz 1 der Landesliste in Nordrhein-Westfalen. Ist er an der Basis noch populär?
Naja, das ist ja jetzt nicht so richtig die Basis, diese 72 Delegierten, muss man sagen. Die würden kein negatives Wort über Schulz verlieren. Aber natürlich wird auch bei denen diskutiert, was passiert denn, wenn wir wirklich Nein sagen? Und deshalb ist Schulz, glaube ich, auch extra gekommen und will die Delegierten heute wirklich nochmal einschwören auf diesen Koalitionsvertrag.
Ich werde auch mit Ihnen darüber diskutieren, was sind die Bedenken, die ja jetzt auch intensiv vorgetragen sind gegen eine Regierungsbeteiligung der SPD, gegen eine weitere Koalitionsverhandlung? Wir nehmen das sehr ernst. Ich will aber für mich persönlich auch klar erklären, dass ich glaube, dass wir in diesen Sondierungen für das Leben der Menschen in unserem Land eine Menge an Verbesserungen haben erreichen können.
Ja, und deshalb sagt er, stimmt bitte zu diesem Sondierungspapier. Wir wollen die Große Koalition.
Wie wird es morgen Abend aussehen? Dann treffen sich ja die Delegierten des Bereichs Rheinland in Düsseldorf.
Da wird es nicht viel besser für ihn aussehen, denn haben die User schon angekündigt, dass sie eine Demonstration gegen die GroKo veranstalten wollen. Ich habe vorhin auch mit einer Delegierten noch gesprochen, die sagte mir, ja, aber das ist nur in Nordrhein-Westfalen so, da ist die Partei wirklich gespalten. Wenn man nach Niedersachsen blicken würde zum Beispiel, wären 80% für die GroKo.
Vielen Dank an Michael Westerhoff in Dortmund. Eine gute schulische Ausbildung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Fachausbildung oder ein Studium. In Deutschland sorgt der Föderalismus im Bildungswesen für viele Hindernisse. Heute feierte in Berlin die Kultusministerkonferenz ihr 70-jähriges Bestehen. Die Kultusminister der Länder sind politisch verantwortlich für die Entwicklung des Schulwesens. Christine Habermals kommentiert in ihrem Beitrag 70 Jahre Bildungsnotstand.
In ihrem 70. Jahr gibt sich die altehrwürdige Kultusministerkonferenz die Ehre. Doch die schönen Festreden können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die KMK sich in der Krise befindet. Bei den letzten internationalen Leistungsvergleichstests haben deutsche Schüler eher mau abgeschnitten. Inklusion, Lehrermangel, Zuwanderung machen den Unterricht vielerorts zum Spießrutenlaufen. Und immer wieder wird Deutschland um die Ohren gehauen, dass es eines der Länder mit der schlechtesten Chancengerechtigkeit für Kinder aus sozial schwachen Familien in Europa ist. Ein Umstand, der Wilfried Boos, langgedienter empirischer Bildungsforscher für den Bereich Grundschulpädagogik, bei der Präsentation des letzten IGLU-Lesevergleichstests beinahe aus der Haut fahren ließ.
Ich mache das jetzt seit 16 Jahren. Also seit 16 Jahren auf jeder Pressekonferenz sage ich die gleichen Sätze dazu. Es ist schlicht und ergreifend eine einzige Schande, dass wir einen hohen Prozentsatz von Kindern mit hohen Potenzialen, dass wir die nicht zum Erfolg führen, der ihnen eigentlich angeboren ist.
Zu langsam, behäbig wie eine griechische Landschildkröte, ein Laberverein mit zahllosen Kommissionen und Unterkommissionen, in dem dennoch keine wirklichen Sachdebatten stattfinden, so lautet die Kritik vieler Bildungsexperten an der KMK. Dazu kommen ständige Personalwechsel. Viele Kultusminister sind nur wenige Monate im Amt. Kaum sind sie eingearbeitet, werden sie oft schon wieder ausgetauscht.
Diese Kollegen und Kolleginnen haben allerdings die Möglichkeit, sich relativ flott innerhalb der Kultusministerkonferenz, das ja nichts anderes ist als ein großes Lernsymposium, wenn man das mal so will, tatsächlich voneinander zu lernen und ihre eigene Ahnungslosigkeit dort schnell zu kaschieren.
Witzelte Bildungsexperte Boos jüngst auf einer Pressekonferenz. Dabei hat die KMK in der Vergangenheit durchaus auch etwas erreicht. Seit dem PISA-Schock im Jahr 2000 wurden empirische Studien in Auftrag gegeben, gemeinsame Bildungsstandards für alle Länder festgelegt, ein Beobachtungssystem eingerichtet. Auch beim Zentralabitur kam man mit gemeinsamen Poolaufgaben voran. Doch das reicht noch nicht, um das Abitur vergleichbar und Abschlüsse gerechter zu machen. Deutschland habe ein massives Gerechtigkeitsproblem, kritisierten in der vergangenen Woche drei ehemalige Bildungsstaatssekretäre von SPD und CDU in der Wochenzeitung Die Zeit. In einem offenen Brief forderten sie die Ministerpräsidenten der Länder auf, in einem Staatsvertrag endlich für gleiche Bildungschancen in ganz Deutschland zu sorgen. Ein Frontalangriff auf die KMK. Allerdings haben es die Kultusminister zu Hause auch oft schwer, sich mit ihren Forderungen bei den Finanzministern durchzusetzen. Denn mit teuren und langfristigen Bildungsinvestitionen lassen sich keine Wahlkämpfe gewinnen. Beispiel Lehrerausbildung.
Wenn Sie heute in ein Programm investieren zur Professionalisierung der existierenden Lehrkräfte oder gar der Ausbildung der zukünftigen Lehrkräfte, bis das greift im System, sind die jetzigen Schulminister alle nicht mehr an der Macht. Und deswegen haben sie eigentlich gar nicht so ein großes Interesse dafür, viel Geld auszugeben.
Erläutert der Kieler Bildungsforscher Olaf Köller. Ähnlich ist es bei den Förderprogrammen. Allein 80 verschiedene Leseförderprogramme für die Grundschulen sind in den Ländern aufgelegt worden. Das lässt sich gut verkaufen bei den besorgten Eltern zu Hause. Doch kaum eines ist je evaluiert worden, ob sie auch tatsächlich zu besseren Leseergebnissen bei den Schülern führen. Rufe nach Reformen der KMK haben in der Vergangenheit eher dazu geführt, dass im Sekretariat der KMK das Geld gekürzt wurde. Das ist allerdings der denkbar falscheste Weg. Im Gegenteil, zur Zusammenarbeit der Länder in der Bildungspolitik gibt es keine Alternative. Sie muss nur besser und ehrlicher werden. Dafür müssen sich die Länder zur Kultusministerkonferenz bekennen und sie entsprechend unterstützen.
70 Jahre Kultusministerkonferenz, das war eine Einschätzung von Christine Habermals. Propaganda in Medien von nicht ganz so demokratischen Staaten wird in der offenbar unendlichen Welt des Internets oft als glaubwürdige Nachricht getextet. Dazu kommen eigene Regeln von Facebook und Co., die weiter Nachrichten verzerren. Nun will die EU-Kommission für Wahrheit bei Nachrichten sorgen mit einer Fake-News-Bekämpfungsgruppe.
Transparenz, la diversité, la crédibilité des sources d'information.
Es geht um Transparenz, um ein breites Informationsspektrum und gleichzeitig um Glaubwürdigkeit der Informationen, unterstreicht EU-Digitalkommissarin Gabriel nach der ersten Sitzung des 39-köpfigen Expertenteams in Brüssel, das eines auf keinen Fall sein will, die europäische Weiterentwicklung des sogenannten Wahrheitsministeriums aus George Orwells Roman 1984.
Personne n'a l'intention de contraindre les citoyens à croire ou à ne pas croire à une information particulière.
Niemand hat laut EU-Digitalkommissarin Gabriel die Absicht, die EU-Bürger dazu anzuhalten, eine bestimmte Information für glaubwürdig zu halten oder für unglaubwürdig.
Si nous ne prenons aucune mesure contre les fausses nouvelles au niveau européen, le risque est grand.
Aber eines geht aus Sicht der Juncker-Kommission gar nicht, einfach nichts zu tun, nur um dem Vorwurf der Zensur zu entgehen. Der Kommission machen nicht nur Putins Propagandasender wie RT oder Sputnik Sorgen, sondern auch die neuen Informationsstrategien von US-Giganten wie Facebook, die mittlerweile mehr Wert darauf legen, vielfach gelikte Mitteilungen von Privatpersonen zu verbreiten, als die Inhalte professioneller Nachrichtenseiten oder die Informationen wichtiger Institutionen. Die slowakische Polizei scheiterte zum Beispiel im vergangenen Dezember bei dem Versuch, via Facebook Newsfeed eine Meldung über einen angeblich geplanten islamistischen Anschlag als Falschmeldung zu enttarnen. Während Facebook über den Newsfeed die Falschmeldung verbreitet hatte, weil sie von einer Privatperson kam, hatte die slowakische Polizei keine Chance, auf demselben Kanal diese Fake News richtigzustellen, weil ihre Nachricht von einem offiziellen Account kam.
We are put in front of a wicked problem. A wicked problem with potentially a lot of disrupting effects for European societies.
Wir stehen vor einem vertrackten Informationsproblem, das die europäischen Gesellschaften zerstören kann, warnte heute in Brüssel Professor Madeleine Koch-Börning, die Vorsitzende der neuen Fake News Bekämpfungsgruppe der EU-Kommission.
Aus Brüssel berichtete Ralf Siener. In Griechenland setzt Ministerpräsident Alexis Tsipras seinen Reformkurs fort, den er bei der konservativen Vorgängerregierung stets heftig kritisiert hatte. Er will das dritte Rettungspaket der EU für sein Land umsetzen. Deswegen gibt es Proteste, vor allem gegen die geplante Einschränkung des Streikrechts. Eine Arbeitsniederlegung soll künftig nur noch dann zulässig sein, wenn mehr als 50% der Gewerkschaftsmitglieder zugestimmt haben. Michael Lehmann meldet sich aus Athen.
Relativ geduldig und gelassen bleiben die meisten Autofahrer heute in der Athener Innenstadt bisher. Der Streik trifft vor allem Berufspendler. Keine einzige Metrolinie fährt, kein Bus, keine Straßenbahn. Rund 5 Millionen Menschen im Großraum Athen erleben sowas wie einen öffentlichen Ausnahmezustand. Aus Protest gegen die von der Regierung geplanten Eingriffe ins Streikrecht, über die heute Abend im Athener Parlament abgestimmt wird, hatten Gewerkschaften zu diesem ganztägigen, nochmal heftigeren Streik ausgerufen. Verunsichert sitzt die Besucherin Maria Romero aus Spanien auf einer Parkbank, schaut auf die zugesperrten großen Metroeingänge am Syntagmaplatz in Athen und rätselt. Das ist übel für uns, weil wir können jetzt nicht den Bus zum Flughafen nehmen. Es fährt nichts. Keine Ahnung, was wir tun sollen. Wir warten erstmal auf Freunde. Wir haben nicht so viel Geld, dass wir uns einfach ein Taxi leisten könnten. Vielen Athenern und ihren Gästen blieb heute gar nichts anderes übrig, als aufs Taxi umzusteigen. Am Flughafen ging 3 Stunden lang zwischen 11 und 14 Uhr deutscher Zeit gar nichts mehr. Auch die Fluglotsen hatten ihre Arbeit unterbrochen. Aber nur wenige Flüge ins Ausland und ein paar Dutzend Inlandsflüge mussten gestrichen werden. Die meisten Fluglinien verschoben ihre Starts und Landungen und konnten mit Verspätungen am Ende doch abfliegen. Rechtsanwalt Kostas Bikas lief heute zu Fuß in sein Athener Büro. Er ist einer der vielen Menschen in Griechenland, die Verständnis für die Streiks haben, auch wenn sie selbst nicht mitstreiken. Ich finde, dass die Arbeiter irgendwie auf das veränderte Streikrecht reagieren mussten, nach all den Einschnitten, die sie bereits hinnehmen mussten. Also müssen wir alle mit den Konsequenzen jetzt auch klarkommen. Für heute Abend sind große Kundgebungen und auch ein Protestmarsch zwischen dem Omonia-Platz in Athen und dem Syntagma-Platz angekündigt. Weil eben keine Metrolinien fahren, könnte der Zulauf spärlicher ausfallen als erwünscht. Doch in jedem Fall wollen Gewerkschaften und viele Griechen, die nur am Rande mitdemonstrieren, ein letztes Mal Flagge zeigen. Ein letztes Mal, bevor heute Abend im Parlament das neue Streikrecht sehr wahrscheinlich eine Mehrheit bekommt. In Zukunft muss die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder in einem Betrieb einem Streik offen zustimmen, bevor der dann auch stattfinden kann. Und auch andere Reformen werden im Parlament auf den Weg gebracht. Enteignungen bei privaten Schuldnern zum Beispiel sollen online möglich sein und damit erleichtert werden. Alexis Tsipras, der Ministerpräsident, erscheint vielen seinen Wählern in diesen Tagen einmal mehr nicht als der Heilsbringer, in den sie bei seiner Wahl große Hoffnung setzten. Er ist für nicht wenige Griechen der Umsetzer geworden, der Mann, der ganz im Sinne der Geldgeber immer neue Spargesetze erlässt. Tsipras selbst appellierte an die Menschen in Griechenland, diese letzten Anstrengungen für einen erfolgreichen Abschluss des 3. Rettungspakets zu ertragen, für die noch ausstehenden letzten rund 5 Hilfsmilliarden zu kämpfen. Wir haben realistisch gerechnet. Der Beweis dafür ist die wirtschaftliche Erholung unseres Landes. Nur weil wir durch die Sparmaßnahmen finanziell jetzt besser dastehen, konnten wir das Erreichte erreichen. Und wir sind uns sicher, dass das jetzt tatsächlich auch das Ende der Rettungsprogramme ist.
Die indonesische Börse von Jakarta war heute von einem Unglück betroffen. Ein Wandelgang über der Eingangshalle brach ein und stürzte mitsamt einer Gruppe von Studenten in die Tiefe. Die Ursache für den Einsturz ist noch unklar. Kein Mensch wurde getötet, aber es kamen viele Verletzte. Lena Bodewein meldet sich aus Singapur.
Der Boden einer Galerie des Börsengebäudes hatte plötzlich nachgegeben. Die Trümmer stürzten auf die Eingangshalle hinab und verletzten Dutzende Menschen. Krankenhäuser melden mehr als 70 Verletzte. Doch wie der Chef der Börse in Jakarta betonte, es habe keine Toten gegeben. Und die indonesische Polizei stellt klar, der Vorfall ist nicht durch explosives Material hervorgerufen worden. Es gebe bis jetzt keinen Hinweis auf eine Bombe. Die Galerie stürzte gegen Mittag ein. Viele Menschen verbrachten ihre Pause in der Lobby. Nach Zeugenberichten war kurz vor dem Kollaps ein lautes Krachen zu hören. Daraufhin rannten viele Anwesende aus dem Gebäude. Nachdem die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden waren, setzte die Börse den Handel am Nachmittag fort. In der indonesischen Hauptstadt hat es in den vergangenen Jahren einige islamistische Anschläge mit vielen Toten gegeben, so auch vor genau 2 Jahren in einem Einkaufszentrum und einem Café. Daher ist die Polizei besonders wachsam. Und die Erleichterung, dass es diesmal kein Terroranschlag war, besonders groß.
In der Bekleidungsindustrie herrscht weltweit ein harter Wettbewerb. Der niederländische C&A-Konzern hat aus steuerlichen Gründen den Sitz seiner Holding in der Schweiz. Nun gibt es Meldungen, wonach chinesische Investoren Interesse an einer Übernahme haben könnten. Dietrich Karl Meurer berichtet aus Zürich.
Nein, keine Auskünfte, heißt es, wenn man bei der deutschen C&A-Zentrale in Düsseldorf anruft. Der Bericht von Spiegel Online wird weder bestätigt noch dementiert. Stattdessen verweist man für Stellungnahmen an die Mutter der Textilkette, die Cofra Holding AG mit Sitz in der Schweizer Stadt Zug. Auch dort gibt man sich relativ zugeknöpft. Cofra teilt lediglich schriftlich mit:
Wir sind einem erfolgreichen, zukunftssicheren C&A-Geschäft verpflichtet und haben daher bei C&A ein Umbau- und Wachstumsprogramm gestartet.
Weiter heißt es in der Mitteilung, C&A habe 2017 eine hervorragende Geschäftsentwicklung verzeichnet. Man freue sich darauf, diese Dynamik durch weitere Innovation und Expansion auszubauen. Das klingt eigentlich nicht nach Verkauf. Doch ein Hinweis, dass am Bericht von Spiegel Online etwas dran sein könnte, zumindest ein Teilverkauf, findet sich im zweiten Absatz der Stellungnahme der Konzernmutter Cofra. Dort heißt es:
Der andauernde Umbau von C&A beinhaltet auch das Ausloten verschiedener Möglichkeiten in Wachstumsmärkten wie China, in Schwellenländern und im digitalen Pfad aufzunehmen. Und das kann Partnerschaften oder andere Arten von zusätzlichen externen Beteiligungen beinhalten.
Genauer wird man nicht. Offen bleibt auch, ob es bereits Verhandlungen gab. Unter Berufung auf Insider hat der Spiegel Online geschrieben, der Deal stehe kurz vor dem Abschluss. Von Cofra heißt es weiter:
Daher hat jede Region von C&A Möglichkeiten zur Expansion mit einer Reihe von Parteien untersucht und wird dies auch weiterhin im Rahmen unserer Strategie zum Umbau des Unternehmens tun.
C&A ist über Europas Grenzen hinaus bekannt für günstige Kleidung. Das Unternehmen hat rund 2000 Filialen in 21 Ländern und beschäftigt rund 60.000 Mitarbeiter. Doch C&A hat ein angestaubtes Image. Erst spät ist man in den Onlinehandel eingestiegen. Die Konkurrenz wie H&M und Primark sorgt für zusätzlichen Druck. Für die eingeleitete Umstrukturierung hat man sich den ehemaligen Rewe-Chef Alain Caparros geholt. Er hatte Rewe zum Vorreiter im Onlinehandel mit Lebensmitteln gemacht. Der Name C&A leitet sich von den Vornamen Clemens und August ab. Die Brüder Clemens und August Brenningmeier haben 1841 in den Niederlanden ein Bekleidungsgeschäft gegründet. Über die Cofra Holding ist das Unternehmen noch immer im Besitz der Familie Brenningmeier. Sie ist mit mehr als 25 Milliarden Euro eine der reichsten Familien Europas.
Im Oktober 2007 flog zum ersten Mal ein Airbus vom Typ A380. Insgesamt bestellten verschiedene Fluggesellschaften 317 Exemplare. Doch nun droht dem Riesenflieger das Aus. Auf der Jahresbilanz des Konzerns in Paris bezeichnete der zuständige Verkaufsdirektor John Lee eine Einstellung der Produktionslinie als möglich. Marcel Wagner berichtet.
Seit einiger Zeit schon gilt der A380 als Sorgenflieger bei Airbus. Bei einer Pressekonferenz zu den Zahlen des Jahres 2017 konnte heute keine einzige Bestellung vermeldet werden. Im Gegenteil, zwei Aufträge wurden sogar storniert. Er sei überzeugt, dass die Zeit des A380 kommen werde, weil die Entwicklung der Fluggastzahlen große Flugzeuge nötig mache, gab sich Verkaufschef Jean Lihy zwar optimistisch, dann räumte er aber erstmals ein, sollte es mit Air Emirates, dem bislang größten Abnehmer des A380, kein weiteres Geschäft geben, gäbe es keine Wahl, als das Programm einzustellen. Zunächst könne Airbus die Produktion aber auf nur 6 Maschinen pro Jahr begrenzen, hieß es weiter. Airbus hatte bei der Konferenz vom französischen Toulouse aus zunächst einen neuen Lieferrekord vermeldet. 718 Passagiermaschinen konnte der deutsch-französische Flugzeugbauer im vergangenen Jahr fertigstellen, so viele wie nie zuvor. Auch wenn der ewige Konkurrent, die US-Gesellschaft Boeing, rund 50 Maschinen mehr auslieferte, hatte Airbus bei den Neubestellungen deutlich die Nase vorn. Aufträge für rund 1100 Flugzeuge wurden 2017 in die Bücher genommen, etwa 200 mehr als bei Boeing.
Heute vor 20 Jahren brach in Losten nördlich des Schweriner Sees in einer der damals größten Schweineanlagen Europas die klassische Schweinepest aus. Über 60.000 Tiere mussten getötet werden. Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern lud zu einer großen Informationsveranstaltung über die nun drohende afrikanische Schweinepest nach Linstow ein. Heidrun Bartel informiert.
Die afrikanische Schweinepest wird kommen. Da sind sich die Fachleute einig. Die Seuche, die nur für Haus- und Wildschweine gefährlich, also tödlich ist, hat sich vom Schwarzen Meer übers Baltikum bis nach Warschau und an die slowakisch-tschechische Grenze ausgebreitet. Das Friedrich-Löffler-Institut hat in Polen allein zwischen November und Anfang Januar fast 280 Fälle bei Wildschweinen registriert.
Man hat schon Sorge. Und wenn wir dann Pest haben, würde natürlich alles gekeult. Wir kämen ja alles weg.
Schweinezüchter Ludger Recker aus der Nähe von Güstrow weiß, wovon er verspricht. Auch in seiner Anlage mussten vor 20 Jahren wegen der Seuche alle 6.500 Schweine gekeult werden. Mehr als für Sicherheit zu sorgen, kann er jetzt nicht tun. Schwarz-Weiß-Prinzip, Personalschleuse, Seuchenwanne, eigenes Futter, kein Zukauf von Schweinen, überdachte Treibergänge.
Die Anlage ist eingezäunt. Die habe ich gestern noch mal kontrolliert, ob nicht irgendwo im Zaun ein Loch ist. Obwohl eine Katze geht immer über den Zaun, die hält sich da nicht dran.
Vor 20 Jahren wurden die Wildschweine immunisiert. Gegen die afrikanische Schweinepest gibt es weder Impfstoff noch Medikamente. Die größte Gefahr sieht der Schweinebauer im Kraftverkehr aus Osteuropa.
Wenn die privat noch Wursten und so und dieses Fleisch ist infiziert. Das sind Lkw-Fahrer, die die Wurstbälle vielleicht mal durchs Fenster schmeißen und das Wildschwein nimmt sie auf, dann ist die Infektion hier.
Und dann müssten Haus wie Wildschweine großflächig gekeult, also getötet werden. Und es gäbe drastische Handelsbeschränkungen, sagte Bauernverbandspräsident Detlef Kurek.
Wir werden hier dann ganze Wirtschaftsbereiche zum Erliegen bringen. Und wir werden auch im öffentlichen Leben Einschränkungen nehmen müssen, wenn wir die Seuchen im Wildschweinbestand kontrollieren wollen. Das wird uns letztendlich alle in irgendeiner Weise betreffen.
Alle Beteiligten müssten jetzt ihre Hausaufgaben machen, sagt Kurek. Ziel sei, den Schaden im solchen Fall möglichst einzugrenzen.
Wir müssen aufklären, wir müssen informieren und wir brauchen für den Fall, dass es dann soweit ist, eine klare Hierarchie, klare Strukturen, dass jeder weiß, wer hier was zu entscheiden hat.
Von dieser Seuche sollte niemand überrascht werden.
Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea soll auch eine kleine Delegation mit Sportlern und Künstlern aus dem Norden des geteilten Landes teilnehmen. Nun gibt es erste Vorbereitungen, Frank Hollmann berichtet.
Es wird konkret. Am Mittwoch sollen beide Seiten verhandeln, welche Sportler der Norden zu den Winterspielen nach Südkorea schickt. Dieser Terminvorschlag kam heute aus Nordkorea. Beide Seiten wollen sich also abstimmen, bevor sie am Samstag die Details mit dem Internationalen Olympischen Komitee aushandeln, bei einem Gipfeltreffen in Lausanne. Dann will das Sportministerium aus Seoul auch seinen Vorschlag unterbreiten, beim Olympischen Eishockeyturnier mit einem gemeinsamen Frauenteam anzutreten. Dafür wolle man das IOC um eine Ausnahme bitten. Der Kader des Frauenteams soll um 7 Nordkoreanerinnen erweitert werden. Keine der nominierten Spielerinnen aus dem Süden soll so ihren Startplatz verlieren. Unterdessen verhandeln beide Seiten über die Künstler, die Nordkorea für das Rahmenprogramm nach Pyeongchang schicken will. Mit am Tisch sitzt auch eine Frau, Hyun Sung-wol, die Bandleaderin von Moranbong, einer reinen Frauenband, gegründet auf Wunsch von Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un. In Südkorea wird schon seit Tagen spekuliert, ob Moranbong in Pyeongchang auftreten darf. Denn Moranbong singt zu westlichem Pop hymnische Texte über die sozialistische Heimat und die Kim-Dynastie.
Die deutsche Handballnationalmannschaft bestreitet bei der Europameisterschaft in Kroatien gerade ihr zweites Vorrundenspiel. Der Gegner heißt Slowenien. Zur Halbzeit steht es 15:10. Daniel Neuhaus berichtet aus Zagreb.
Das war gar nichts bisher. Eine völlig indisponierte deutsche Mannschaft geht unter gegen eine entfesselte Auswahl aus Slowenien. Vor 7000 frenetischen Fans, vor allem die slowenischen Fans, drehen natürlich hier am Rad, weil ihre Mannschaft von Anfang an das zeigt, was die deutsche Mannschaft hier eigentlich auf die Platte bringen wollte. Aggressiv in den Zweikämpfen bringen sie die Deutschen komplett aus dem Konzept. Offensiv klappt überhaupt nichts und in der Abwehr ist Deutschland auch nicht wiederzuerkennen. Andy Wolf, der Keeper, früh ausgewechselt für Silvio Heinevetter, aber auch das hat nicht wirklich was gebracht. Die Abstimmung zwischen Keeper und Abwehrverbund, die hat gar nicht gepasst und davon profitierten die Slowenen mit ihrem schnellen und trickreichen Angriffsspiel immer wieder. Und deshalb führen sie verdient nach 30 Minuten mit 15:10.
Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.